habt noch ein bisschen den letzten Dienstag so im Ohr. Jetzt fangen wir heute halt vorne an. Das erste Wunder, wenn du willst, das finden wir im Markus-Evangelium im ersten Kapitel und es beginnt in Vers 21. Markus, erstes Kapitel, wir fangen an in Vers 21. Sie kamen nach Kapernaum und gleich am Sabbat ging er, Jesus, in die Synagoge und lehrte. Da staunten sie über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Macht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Da war gleich in ihrer Synagoge ein Mann mit einem unreinen Geist. Der schrie auf: Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Da fuhr ihn Jesus an: Schweig und fahr aus von ihm. Da riss ihn der unreine Geist hin und her und schrie mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Da erstaunten alle und stritten untereinander: Was ist das? Eine neue Lehre, voll Macht. Sogar den unreinen Geistern befiehlt er und sie gehorchen ihm. Die Kunde von ihm drang bald überall hin in die ganze Umgegend von Galiläa. Diesen Abschnitt, den hast du bestimmt schon ein paar Mal in der Kirche als Evangelium gehört. Was dir dann in der Kirche immer fehlt, ist der Zusammenhang, der Kontext. Und du kommst wahrscheinlich nicht drauf, dass das im Markus-Evangelium der Anfang ist. Wenn du schaust, gell, wir sind in Kapitel 1, Vers 21. Und da passiert vorher, ne, Jesus predigt, Jesus in der Wüste, Jesus wird getauft, Jesus beruft ein paar Jünger. Und das, was wir jetzt anschauen, ist das erste Wunder im Markus-Evangelium, der Anfang, der Einstieg. Und das ist nicht unwichtig und es ist auf keinen Fall zufällig. Gell? Ich wiederhole mich, aber Zusammenhang zu schauen, an welcher Stelle wo etwas kommt, ist so immens wichtig. Hier in dieser Synagoge, da ist die Gegenwart Jesu und sein Wort. Die Gegenwart Jesu und die Verkündigung des Evangeliums, das zusammen bringt diese Macht hervor, diese Kraft, diese Veränderung, diese Wirkung. Das kannst du aufstellen, wenn du willst, wie eine mathematische Gleichung. Jesu Gegenwart und sein Wort ergibt diese Kraft, Macht, Wirkung. Diese zwei, Jesu Gegenwart und sein Wort, sind so stark, so wirklich, dass sie den Teufel besiegen. Sie besiegen den Teufel und sie befreien von seinen Unterdrückungen, von all dem, was der Feind, was der Teufel in uns machen will, wo er uns festhält, einengt, wo er uns in falsche Richtungen laufen lässt, wo er uns falsche Perspektiven haben lässt. Davon befreit uns Jesu Gegenwart und sein Wort. Schon mal gleich am Anfang, gell? Meistens stehen wir da, hören das Evangelium in der Kirche. Tolle Geschichte, für wen das wohl geschrieben ist, weil ich bin doch so einer nicht. Ist ja schön, dass dem Mann das damals geholfen hat, aber für mich ist das doch nicht. Schau, die Frage ist nicht, bin ich besessen? Die Frage ist, bin ich wirklich frei? Weil bei der ersten Frage, bin ich besessen, sagen wir, nee, bin ich nicht, dann ist dieses Evangelium nicht für mich. Nur für ganz paar eigenartige Leute. Aber wenn ich frage, bin ich wirklich frei? Und wenn die Antwort darauf Nein ist, dann muss ich befreit werden. Und jetzt wird dieses Evangelium für die allermeisten von uns relevant und interessant. Das, wovon Jesus uns befreit, sind Einschränkungen, Verwirrungen, alles, was uns daran hindert, ihn zu erkennen und ihm nachzufolgen. Das, was hier geschieht, ist eine Befreiung. Eine Befreiung, die mich dazu befreit, Jesus wirklich zu erkennen und ihm in großer Freiheit mit allem, was ich bin, nachzufolgen. Rückhaltlos. Denn das ist die Freiheit, um die es eigentlich geht. Diese Begebenheit, sie geschieht an einem heiligen Ort in der Synagoge. Sie geschieht an einem Ort des gemeinschaftlichen Gebets. Da versammelt sich die jüdische Gemeinde. Das ist nicht in irgendeinem Hinterhof, nicht in einer dunklen Gasse. In der Synagoge, in dem Ort von gemeinschaftlichem Gebet. Und da ist an diesem heiligen Ort, da ist ein Mann von Dämonen besessen. Das stellt man sich gar nicht so wirklich vor, gell? Dass so Leute da vorkommen in der Synagoge. Und in diesem ganzen Geschehen, wenn du es anschaust, niemand bittet Jesus, doch bitte diesen armen Mann zu befreien. Keiner. Niemand sagt was. Noch nicht mal der Betroffene selbst. Der Meister, der Herr, handelt aus eigenem Entschluss, aus freiem eigenen Antrieb. Weil, und das wird ganz am Anfang vom Markus-Evangelium hier so deutlich, es ist Jesu Mission, die Gefangenen zu befreien. Die Gefangenen zu befreien. Und nochmal, die Frage ist nicht, bin ich denn gefangen? Die Frage ist, bin ich wirklich frei? Jesus ist gekommen, die zu befreien, die vom Teufel, von dem Widersacher, wie auch immer du das beschreibst, aber festgehalten, eingeengt, unterdrückt, irgendwie dezimiert, irgendwie zurückgehalten werden. Eben eine Freiheit hinein in eine Nachfolge aus ganzem Herzen. Eine Freiheit hinein in eine große Sehnsucht, so zu werden wie Jesus. Und vielleicht ist das auch schon mal passiert. Wir sagen, ja, klar. Aber wir denken, ja, aber. Wir haben oft so einen, würde ich sagen, frommen Ja-Aber-Ansatz. Und dieses Aber, das drückt unsere Unfreiheit aus. Ja, als Jesus den Matthäus beruft, da am Zoll, komm, folg mir nach, da steht er nicht auf und sagt, aber. Steht auf und folgt ihm nach. Zachäus und ne, noch so ein paar andere. Wir werden in dieser kurzen Begebenheit entdecken, wie die Gegenwart Jesu und sein Wort diese verlorene Freiheit für uns zurückgewinnt. Nicht für die Menschheit, für uns. Denn das ist so ein Spruch, den habt ihr schon oft gehört. Jesus hat uns befreit zur Freiheit. Nicht zur Freiheit, dass wir endlich tun können, was wir wollen, sondern Freiheit, dass wir ohne gebunden zu sein an irgendetwas anderes als an den Herrn, ihm nachfolgen. Und zwar von Herzen, mit unseren Gedanken, Wünschen und all das. Dieses Ereignis, das wir heute Abend anschauen, gell? Es gibt uns Hoffnung, dass wir in eben diese Freiheit hinein befreit werden können. Wir, du und ich. Dass Jesus uns zurückgewinnen kann von allem, was uns hält. Von allem, was uns davon abhält, ihn zu erkennen und ihm nachzufolgen. Jesus kann uns zurückgewinnen. Er kann uns befreien von dem, was Lüge um Lüge in uns aufgebaut und entwickelt hat. Lüge, ne? Der Teufel, der Vater der Lüge. Das ist sein Handwerk. Das ist sein Werkzeug. Und wir packen das in unsere Kisten, in unsere Werkzeugkisten. Lügen über uns selbst. Wer wir wirklich sind, was wir wirklich tun sollten oder nicht, ob wir jemand sind, der wirklich liebenswert ist oder vielleicht doch nicht, was denn unser Leben ist und nicht ist, war und sein sollte, all das. Lügen über die Wirklichkeit. Was eigentlich wirklich die Wirklichkeit ist. Ich nehme die Wirklichkeit halt wahr, so wie ich sie sehe. Und ich beurteile sie auch so. Und ist das die Wirklichkeit, die Jesus sieht? Oder ist das meine verzerrte, meine verdrehte, meine verworrene Art und Weise, die Wirklichkeit zu sehen? Lügen darüber, wer Jesus wirklich ist, was Jesus wirklich denkt. Nicht an so dem einen oder anderen Dienstagabend, da sind wir manchmal so einem Element von Jesus begegnet, da ging das auf, wieso nicht? Ach Mensch, das stimmt, gell? Ich habe da so ein Bild von Jesus in mir, das passt nicht zum Evangelium. Das sind Lügen. Das Evangelium ist wahr. Und wir tragen so viele Lügen in uns und das feiert der Widersacher, weil die Lügen uns einengen, weil sie uns abhalten, weil sie uns zurückhalten, weil sie uns die Sicht versperren. Und im Grunde binden sie uns. Nicht wie Handschellen, aber wie so eine nasse Decke um die Schultern oder wie auch immer das beschreibst. Gell? Man kann sich ja mal fragen, man müsste sich fragen, warum setzt Markus dieses Wunder an den Anfang in seinem Evangelium? Man könnte ja auch mal irgendwie ein bisschen hübsch anfangen, gell? Warum haut er gleich so auf den Tisch? Dieses Wunder, das ist für Markus so etwas wie der Fahnenträger in der Prozession. Ne, der Fahnenträger geht vorne vorweg. Und der Fahnenträger, der trägt halt, ne, das, wenn du den siehst, weißt du, was kommt? Weil der Fahnenträger eben auf seiner Fahne, ne, dann weiß jeder, aha, bang. Ne, wenn irgendwo einer die Fahne vom Kolpingverein trägt, dann weißt du, jetzt kommt der Kolpingverein. Da fällt dir alles ein, was du zu Adolf Kolping gehört und was sie machen. Das siehst du alles in dieser Fahne. Dieses Wunder ist in dieser Evangeliumsprozession von Jesu Wunder bei Markus. Dies ist der Fahnenträger. Und was sehen wir in diesem Fahnenträger? Jesu Gegenwart und Wort ist in der Lage, ist fähig, uns zu befreien von den Ketten, die uns vom Freisein abhalten. Jesu Gegenwart und Wort ist in der Lage, unseren Verstand zu befreien, ist in der Lage, unsere Augen zu öffnen, ist in der Lage, unsere Seele freizusetzen. Was hier auch sichtbar wird, Jesu Gegenwart und Jesu Wort, ist nicht einfach nur schön und tröstend, sondern wirksam, real, verändernd und wirklich befreiend. Das, was hier gleich am Anfang auch geschieht, ist so ein bisschen eine Warnung. Weil das, was hier geschieht, habe ich eben schon gesagt, ist nicht in irgendeinem Hinterhof oder einer dunklen Gasse, sondern dies geschieht im Kreise von frommen und gläubigen Menschen. Das geschieht im Kreis von gläubigen Menschen. Das geht also hier nicht um jemand, den man auch mal evangelisieren müsste, irgendwo ganz weit weg vom Schuss, also vom gläubigen Schuss, sondern das passiert direkt in der Synagoge. Übertragen wäre das bei uns in der Gemeinde, bei uns in der Kirche, bei uns in unseren Versammlungen. Das ist nicht etwas Ausgegliedertes. Das ist nicht etwas Exotisches. Das findet am Sabbat in der Synagoge statt. Und nicht zufällig. Dieser Sabbat und die Synagoge, das sind so diese zwei tragenden Elemente des jüdischen Glaubens. Unheimlich wichtige Punkte. Die kommen hier beide zusammen. Am Sabbat in der Synagoge. Und am Sabbat in der Synagoge, da gibt es eigentlich keinen Platz für Kranke. Kranke waren da nicht vorgesehen, schon mal gar nicht Besessene. Er ist aber da. Und da heißt es da in Vers 23, in ihrer Synagoge war ein Mensch, der von einem unreinen Geist besessen war. In ihrer Synagoge. Wenn wir das in unsere Kultur hier übertragen, das sind durchaus Getaufte. Das sind durchaus getaufte, gläubige Menschen. Manchmal sind es sogar die getauften Gläubigen, die uns eigentlich leiten sollten. Das, was da manchmal sehr sichtbar und deutlich wird, ist das, was man vielleicht mit einem weltlichen Geist beschreiben kann. Der macht sich breit in unserer Synagoge. Der macht sich breit in Strukturen und in Herzen von verschiedenen Leuten und auch Leitern, Verantwortlichen. Macht sich auch breit in Gemeinschaften. Das ist nicht so eine exotische Geschichte. Das Markus-Evangelium spricht hier von etwas, was in der Mitte der Gläubigen abläuft und geschieht. Und wenn ihr euch an den letzten Dienstag erinnert, es geht hier nicht um den anderen, sondern um mich. Was wir hier sehen, ist eine Frucht der Lüge. Dieser Fürst und Meister der Lüge, er webt und webt sein Netz, und zwar erfolgreich, nicht nur in dunklen Hinterhöfen, sondern in unserer Mitte und in uns. In unserem Kopf. Was wir dann auch manchmal sehen und auch manchmal machen. In unserer Not suchen wir uns Hilfserlöser. Sachen, die uns auch irgendwie helfen, außer Jesus selber. Oder wir suchen uns ein Zusatzevangelium, wo dann irgendwie drinsteht, was uns wirklich befreit. Aber eben nicht nur alleine dieser Jesus. Und dann werden wir immer mehr gefangen in all dem. Mitten in unserer, Anführungsstriche, Synagoge. Das, wenn du das kurz zusammenfassen möchtest, was wir verloren haben, ist unsere eigentliche Freiheit. Unsere eigentliche Freiheit in klarer Sicht und Wahrheit, ohne Lüge, ohne Verwirrung, dem Herrn mit allem, was wir sind, nachzufolgen. Und wenn du das hörst, geht es dir vielleicht ein bisschen wie mir, dann merke ich immer mehr, da bin ich nicht. Diese Freiheit hat in mir noch ganz viel Luft nach oben. Was diesen Mann da in der Synagoge befreit hat, war nicht das Einhalten des Sabbats. Das hat er gemacht. Er ist da am Samstag am Sabbat in der Synagoge. Aber das hat ihn nicht befreit, das Einhalten des Sabbats. Was ihn nicht befreit hat, waren auch Andachten, die er eingehalten hat, an denen er teilgenommen hat. All das hat ihn nicht befreien können. Alles das, was er getan hat als frommer Jude, hat ihn nicht befreit. Was auch überrascht, ist, dass die Besucher der Synagoge, die hatten sich schon daran gewöhnt. Ja, dieser Mann, der fiel schon gar nicht mehr wirklich auf. Erst als Jesus kommt, aber vorher, das war einer von uns. Das ist okay. Wir haben uns daran gewöhnt. Naja, manchmal kam er vielleicht ein bisschen komisch und dann geben wir ihm so verschiedene Hilfsmittel, die auch irgendwie gut sind. Bete mal dieses Gebet oder jenes Gebet. Am besten an diesem Tag oder jenen Tag. Am Sonnenaufgang oder Untergang. Oder nachmittags um 3. Oder irgendwelche anderen Zeiten. Das hilft dann. Oder wir geben ihm bestimmte Andachtsgegenstände mit, weil die helfen dann. Das Einzige, was ihm geholfen hat, und das Einzige, was heute hilft, ist das direkte Eingreifen des Herrn selbst. Es gibt einen Erlöser. Und es gibt nur einen Erlöser. Jesus Christus selbst. Wenn ich eben schon ein paar Mal gesagt habe, hier wird so deutlich, die Gegenwart des Herrn und sein Wort. Die Gegenwart des Herrn, er ist uns nahe. Wenn du im selben Kapitel schaust, im Vers 14, Kapitel 1, im Vers 14, da sagt Jesus diesen Satz, den kennt ihr alle auswendig, das Reich Gottes ist nahe. Das Reich Gottes ist nahe, nicht weit weg. Und das Reich Gottes ist nicht ein Territorium, sondern es ist die Herrschaft Gottes. Das Reich Gottes ist da, wo der Herr regiert. Wenn Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe, dann sagt er, und die Herrschaft Gottes ist hier. Wo? In Jesus. Und hier in der Synagoge macht Jesus das gleich am Anfang sehr deutlich. Nicht nur für den Mann in der Synagoge, sondern besonders für dich und für mich. Ganz vorne im Katechismus in Nummer 1, da heißt es an einer Stelle, darum ist der Herr dem Menschen überall und zu jeder Zeit, das heißt hier und jetzt. Na, darum ist der Herr mir hier und jetzt nahe, der Herr selbst. Nicht ein Vertreter, ein Stellvertreter, ein anderer, nein, der Herr selbst ist dir und mir hier und jetzt nahe. In der Synagoge, da wird schnell sichtbar, dass offensichtlich dieser Mann nicht mehr ganz der Herr war über das, was er sagt und tut und handelt. Da ist ihm etwas aus den Händen geglitten, gell? Du merkst, da sitzt jemand anders auf seinem Kutschbock. Er fährt nicht mehr unbedingt die Richtung, die er eigentlich einschlagen wollte. Und als Jesus in der Synagoge ist, da regt sich etwas in ihm, gell? Da fängt er an zu schreien, nicht zu flüstern. Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Das ist ein wirklich sehr markanter Ausspruch. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Aber wenn du kommst, um meine Pläne zu verändern, wenn du kommst, um mein Leben vielleicht neu zu strukturieren, wenn du kommst, um meine Ansichten herauszufordern, wenn du kommst und mir erzählen willst, dass meine Wünsche sich ändern sollten, dann mache ich die Tür zu. Und gehe nächste Woche wieder zur Anbetung. Denn ich weiß, wer du bist. Du bist der Heilige Israels, der Heilige Gottes. Aber störe mir meine Kreise nicht. Ich weiß, wer du bist. Aber ich folge dir nicht entsprechend. Ich weiß, wer du bist. Aber ich möchte dich gerne so anbeten, wie ich das möchte, nicht wie du das möchtest. Ich weiß, wer du bist, aber kannst du dich bitte nach meinem Zeitplan richten? Dieser Spruch, was habe ich mit dir zu tun? Gell? Willst du hier alles durcheinander bringen? Ja, ich weiß, wer du bist. Aber können wir uns nicht arrangieren? Ich bin doch nicht so schlecht. In all dem, da wird unser Unfreisein so sichtbar. Und hier in der Synagoge, nur ganz nebenbei, lässt Jesus diesen Mann nicht stramm stehen. Er sagt ihm auch nicht, wie schlecht er ist, sondern er befreit ihn. Er befreit ihn. Schau, wir hatten das eben schon gesagt, Jesus wird überhaupt nicht gebeten, von niemandem auch, nicht von den Betroffenen selber. Die hatten sich schon irgendwie alle daran gewöhnt, der Typ selber auch. Das ist irgendwie so eine Routine geworden, das Leben ist eben so. Ja, es könnte schöner sein, aber das willst du auch machen. Diese Ketten, diese Ketten und dieses Gefangensein haben diesen Mann sogar daran gehindert, selber um Befreiung zu rufen. Der hat schon gar nicht mehr gesehen, gar nicht mehr erkannt, dass Befreiung möglich ist. Der sieht schon gar nicht mehr, dass er gefangen ist. Der hält inzwischen die Lügen für Wahrheit. Und wenn das Evangelium aufschlägt, dann geht ihm das einigermaßen gegen den Strich, und das muss wohl so sein. In diesem Gefangensein, in diesen Ketten, da kommt obendrauf noch eine satte Blindheit. Gefangen und blind. Er hat schon gar nicht mehr die Sehnsucht danach, befreit zu werden. Weil er sich so daran gewöhnt hat, so zu leben, wie er eben lebt. Weil er schon, was weiß ich, so lange Jahre so lebt. Und als Jesus dem Ganzen begegnet, da befreit er ihn in seiner Gegenwart mit seinem Wort. Da drohte ihm Jesus, heißt es dann, schweig, verlass ihn. Und dann der unreine Geist zerrte den Mann hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Jesu Gegenwart und sein Wort bewirken die Befreiung von Sklaverei, Gefangensein, Verirrung, Abhängigkeit, das ganze Paket. Und da ist für uns eine wirklich gute Nachricht. Diese Befreiung, sie hängt nicht von uns ab. Sie hängt nicht von dir ab und nicht von mir. Sie hängt auch nicht von dem ab, was du tust oder nicht tust. Sie hängt auch nicht davon ab, ob du zur richtigen Zeit in die richtige Kirche gegangen bist. Sie hängt auch nicht davon ab, wie viele Gebete und welche Gebete du an welcher Stelle zu welcher Zeit betest. Die Befreiung hängt auch nicht davon ab, ob du genügend oder die richtige Pilgerreise mit genügend Schwierigkeiten gegangen bist. Die Befreiung hängt auch nicht davon ab, ob du die richtigen Andachtsgegenstände bei dir hast. Die Befreiung hängt einfach an der Gegenwart des Herrn und an seinem Wort und an unserer Bereitschaft, unsere Bindungen loszulassen. Unsere Bindungen loszulassen. Manche von den Bindungen, die haben wir schon richtig lange. Loszulassen. Und als das passiert ist in der Synagoge, dann gibt es eine Reaktion. Und die Reaktion, das ist nicht unwichtig, ist die Reaktion von den Guten in der Synagoge. Das ist die Reaktion von den frommen Leuten da in der Synagoge. Da erschraken alle, heißt es in Vers 27, und einer fragte den anderen, was ist das? Eine neue Lehre mit Vollmacht. Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl. Und das ist schon eigentlich richtig spannend, gell? Die sehen da, die begegnen diesem Jesus. Und alles, was nach diesem tollen Erlebnis rauskommt, ist Bewunderung. Boah, guck mal! Aber ihre Frage ist, was ist das? Was ist das? Und die beantworten sich die Frage gleich selber. Was ist das? Ja, eine neue Lehre mit Vollmacht. Die richtige Frage ist, wer ist das? Nicht, was ist das? Aber schau, was sie sehen, was sie bewundern, sind die Wunder, die Befreiung und all das, was da passiert. Und all die Sachen, die kannst du sehen, bewundern und doch an all dem Alten festhalten. Und alles bleibt, wie es ist. Herr, stör mir meine Kreise nicht. Tu noch was? Aber nicht diese persönliche Begegnung und Nachfolge und nee. Ich tue auch alles möglich für dich, aber dir selber begegne. Sie sind eigentlich an Jesus selber gar nicht interessiert. Sie sind interessiert an dem, was dieser Jesus tun kann. Das, was er für sie bewirken kann. Das, was da geschehen kann, das, was ich da rausholen kann, aber nicht an Jesus selber. Darum fragen sie, was ist das und nicht, wer ist das? Diese Kombination, die haben wir schon ein paar Mal gehabt, gell? Die Gegenwart Jesu, und das ist diese Gegenwart, gell, die an vielen Stellen im Evangelium mit Herrlichkeit beschrieben wird. Es ist nicht einfach, ups, da ist er, sondern Gott ist da. Diese Gegenwart Jesu, diese Präsenz, er wirklich da. Und sein Wort. Und da wird jetzt Erlösung wirksam. Gegenwart Jesu und sein Wort. Und hier kann ich eintauchen in geschehende Erlösung. Geschehende Befreiung. Nicht irgendwo, sondern in mir. Da, wo Jesus auftritt, da, wo Jesus ist, da ist Kraft, da ist Dynamik, da ist Erlösung. Da ist die Kraft des Heiligen Geistes. Da ist Befreiung. In diesem Anfang von der Geschichte bei Markus. Da eröffnet Jesus seinen Dienst mit diesem großen Zeichen. Das ist ein großes Zeichen. Da wird nicht einfach nochmal wieder einer befreit. Hier sagt Jesus ganz am Anfang klar und deutlich, was jetzt die Ansage ist. Und was Jesus hier in der Synagoge auch macht, er besiegt den bis dahin unbesiegten Feind. Gleich am Anfang vom Evangelium. Gottes Herrschaft ist jetzt. Bis dahin mal so, und Jesus zieht das jetzt ganz deutlich und klar. Ich mach die Ansage. Ich bin der Herr. Hätte ja auch anfangen können mit sowas Leichterem und dann so die Schwierigkeitsgrade, die Härtegrade ein bisschen steigern. Nein, er steigt gleich mit dem klarsten, deutlichsten und härtesten ein. weil er der Sieger ist, und zwar von Anfang an. Von Anfang an. Das Reich Gottes ist nahe. Gottes Herrschaft steht hier vor dir. Und diese ganze Herrschaft, diese ganze Gegenwart, diese ganze Kraft hat ein Ziel: deine und meine Freiheit. Freiheit, ihm zu folgen, Freiheit zu denken, wie er denkt, Freiheit zu träumen, wie er träumt, Freiheit zu sehen, wie er sieht, Freiheit in Wahrheit zu leben, nicht in Lüge und Verworrensein und Verzerrungen und Verirrungen. Das Böse, Matthäus nennt das so. Es ist ein Feind, der mächtiger ist als du und ich. Es ist ein Feind, der ist mächtiger als unsere Ressourcen, mächtiger als die Kräfte und Entschlüsse und guten Vorsätze und wirklich Wollen, was wir so da auf die Waage, in die Waagschale werfen können. Es ist mächtiger. Aber Jesus ist in der Lage, uns zu befreien. Jesus ist in der Lage, mich zu befreien. Jesus ist in der Lage, zu besiegen, was mich zurückhält. Jesus ist fähig, mich zu befreien, egal was ich denke. Egal wie viel Erfahrung von irgendwas ich schon habe. Jesus ist in der Lage, mich zu befreien. Nichts in deinem Leben oder in meinem Leben ist unerreichbar für Jesu Erlösung. Nichts. Nichts in meinem Leben, nichts in deinem Leben kann so gefangen sein, dass Jesus es nicht befreien könnte. Jesus ist fähig. Jesus ist in der Lage. Und wenn Jesus es mit dem Mann in der Synagoge getan hat, dann kann er es auch mit jedem von uns. Wenn Jesus es mit dem Mann in der Synagoge getan hat, kann er es auch mit dir und mir. Und auch wenn wir in die Kirche gehen, Gebetsgruppen gehen, Andachten gehen, auch wenn wir in Kirche uns engagieren und all gute Sachen machen, sind wir deswegen nicht automatisch frei. Und die Befreiung geschieht nicht durch irgendeinen Trick, durch nichts, was wir irgendwie machen, auch nicht durch irgendeine Folge von irgendwelchen Handlungen oder sonst irgendwas. Die Befreiung geschieht einfach nur in Jesus, seiner Gegenwart und seinem Wort. Er ist der einzige Befreier. Was wir immer wieder gemacht haben, ist, wir erlauben Lügen in uns Raum zu greifen. Wir erlauben Lügen in uns zu wachsen, unser Denken zu durchziehen, Viele von den Lügen, die sind schon so zu Hause bei uns, dass wir sie gar nicht mehr als Lügen erkennen. Unser Denken, unser Wollen, unser Wünschen ist hier und da mit Aber und Wenn und allen möglichen Sachen besetzt. Und gleich ganz am Anfang vom Evangelium sagt Jesus, und ich kann dich befreien. Selbst wenn du gar nicht siehst, dass du Befreiung brauchst, ist ja das Beste, gell? Wenn der Feind das hinkriegt, dass wir denken, dass wir gar keine Befreiung brauchen, dann hat er komplett gewonnen. Nehmen wir uns eine Zeit jetzt, wo wir uns diesem Jesus, diesem Herrn, dieser Sonne der Gerechtigkeit, gell, aussetzen. Denn neulich sind wir beiden spazieren gegangen, hier durch den Wald. Da steht so eine Bank, die ist ganz wunderbar da aufgestellt, weil wenn du da sitzt, da scheint dir die Sonne direkt auf die Nase, gell? Was ein großes Feld davor und da hat die Sonne so freien Zugang zu mir. Das ist wunderbar. Da mussten wir weitergehen, weil da saß schon jemand. In diese Sonne, gell? Da wollen wir uns jetzt ein paar Momente nehmen, dass wir uns in diese Sonne setzen können. In diese Gegenwart des Herrn. Und ich möchte dich gerne einladen, wenn du eine Kerze hast, jetzt wäre die Zeit, die Kerze anzuzünden, wenn sie nicht schon längst an ist. Die Kerzen, ja, sind schon schön, gell? Diese Kerze, sie steht einfach für eben diese Gegenwart des Herrn. Deine Kerze da bei dir. Wenn du keine hast, stell dir eine vor. Und dazu, nimm einfach deine Heilige Schrift, schlag sie auf, gell? Da bei Markus im ersten Kapitel. Und dann nehmen wir uns jetzt einfach so eine gute Minute. Ne, leg einfach deine Hände in die Heilige Schrift. Gell? Wir sind irgendwie so gestrickt, halt so Menschen mit Anfassen und Fühlen. Gell? Leg deine Hände einfach in die Heilige Schrift. Und dann sei einen Moment ganz still, nicht nur äußerlich, gell, sondern besonders innerlich. Und ne, schau einfach, dass du eintauchst in diese Gegenwart des Herrn. Er ist dir hier und jetzt nahe. Dieser selbe Herr, der da in der Synagoge stand. Damals stand er vor diesem Mann in der Synagoge und jetzt steht er vor uns, vor dir und mir. Lass uns einfach eine Minute ganz still sein und einfach diese Gegenwart wahrnehmen, eintauchen in diese Gegenwart. Und dann nach einer Zeit beten Patricia und ich mit euch, für euch ein bisschen und heute Abend könnt ihr sehr gerne einfach ganz still sein und dabei dem Herrn in die Augen schauen. Herr, wir beten, dass du uns hineinnimmst in deine Gegenwart. Ja, und so kommen wir alle zusammen zu dir heute Abend. Ja, und wir wünschen uns, dass du uns ganz neu befreist. Dass du uns befreist, Herr, von den Dingen, von denen wir dachten, dass wir schon gar nicht mehr befreit werden könnten, weil es gar nicht geht. Herr, du kannst mich befreien. Und ich bete, Herr, dass du mein Herz befreist, dass es wieder zu dir rufen kann um Befreiung. Herr, dass ich sehen kann, wo ich nicht frei bin. Herr, ich bete, dass du mich befreist von den Elementen und den Situationen, bei denen ich schon aufgegeben habe, weil ich da nicht rauskomme und nicht vorwärts komme. Ich bete, Herr, dass du mich befreist von eingefahrenen Spurrillen, die so tief sind, dass ich schon lange denke, da komme ich gar nicht mehr raus. Du, Herr, kannst mich befreien. Und ich strecke mich aus nach deiner Befreiung. Hilf mir, Herr, zu schreien und zu rufen nach deiner Befreiung. Nimm mir meine Blindheit. Lass mich dein Licht sehen, deine Freiheit schmecken, dass dein Leben mich neu durchfließen und durchfluten kann.
Herr, manche von uns haben Angst vor dir. Angst, weil wir denken, dass du nicht das Beste für uns willst, dass du uns leiden schicken willst. Und wir bitten heute Abend, Herr, befreie uns von dieser Angst. Lass uns sehen, Herr, hilf uns zu sehen, wie gut du zu uns bist. Befreie uns von diesen Ängsten, dass nicht von dir kommen. Öffne unsere Augen, dass wir dich sehen können, wie du uns siehst, mit so viel Liebe in deinen Augen. Öffne unseren Herzen, Herr, dass wir dich sehen können. Und befreie uns, Herr, von allen Ängsten. Nicht nur Angst vor dir, aber Angst vor der Zukunft, Angst vor den Toten, Angst vor Krankheit und so viele andere Ängste, Herr, dass wir tragen. Befreie uns, Herr. Nimm sie weg von uns. Herr, manche von uns glauben, dass unsere Erlösung müssen wir es verdienen. Und dafür müssen wir etwas tun. Befreien uns auch, Herr, von diesen Gedanken und lass uns sehen, dass deine Befreiung, deine Rettung, deine Erlösung ganz frei ist. Du schenkst uns diese Erlösung, weil du uns liebst, weil du uns befreien möchtest. Befreien uns, Herr, auch von diesen Gedanken. Dass wir Punkt sammeln müssen, um das zu verdienen. Und du bist nicht so, Herr. Du schenkst uns diese Erlösung, diese Befreiung frei, ganz frei.
Und danke, Herr, dass du vor uns stehst, du vor mir stehst, nicht um mir eine Standpauke zu halten oder eine Gardinenpredigt, sondern du stehst vor mir, um mich zu befreien. Selbst da, wo ich gar nicht sehe, dass ich Befreiung brauche, befreist du mich.
Herr, manche von uns sind auch von der Welt geprägt und wir sehen dich und deine Werte, wie die Welt das sieht. Und manche Sachen, Herr, die so wichtig für dich sind, sehen wir das nicht mehr. Wir sehen das, wie die Welt das sieht. Und wir möchten heute bitten, Herr, befreien uns auch von das, was die Welt uns geprägt hat, auch unseren Glauben. Befreien uns, Herr, von allem, das nicht mit deinem Evangelium geht. Alles, das von uns, von dir trennt. Alles, das die Welt uns immer und immer wieder gesagt hat. Und wir haben das angenommen als Wahrheit, aber das ist nicht deine Wahrheit. Du bist die Wahrheit, Herr Jesus. Du bist die Wahrheit. Komm zu uns, Herr Jesus. Komm zu uns und befreie uns. Du, die Wahrheit, von allen Lügen, dass diese Welt uns gibt. Befreie uns, Herr.
Wir beten, dass du uns zeigst, wo Lügen unser Denken formen und bestimmen. Neue oder alte Lügen. Nimm uns hinein in die Wahrheit, die du selber bist. Lass uns sehen, Herr, mit deinen Augen. Herr, lass uns die Wirklichkeit erkennen, so wie du die Wirklichkeit siehst. Herr, gib uns neues Leben, neue Kraft. Herr, da wo Altes uns gefangen gehalten hat, da wo Altes uns gehindert hat. Herr, fülle uns mit neuem Leben. Mit neuem Licht, mit neuer Kraft, mit neuer Freude und Freiheit, weil du uns wirklich befreist, weil du mich befreist und weil nichts in mir für dich zu schwer ist, es zu befreien. Herr, du bist in der Lage, mich zu befreien. Herr, ich möchte dir auch danken heute Abend, dass gleich am Anfang von diesem wunderbaren Evangelium du uns so deutlich zeigst, dass dein ganzes Anliegen meine Befreiung ist, meine Erlösung, meine Befreiung hinein in deine Freiheit.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.